Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast vom Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. Und neben mir sitzt heute
Jette Müller, Fachredakteurin bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen. Ja, Tina, hast du gut geschlafen?
Ja, inzwischen meistens ja, aber als ich in der Pflege gesteckt bin mittendrin, war das ja nicht immer ganz so einfach. Denn wer zu Hause pflegt, weiß, Nächte können kurz, unruhig und auch belastend sein. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die eigene Gesundheit, ja, sondern auch auf die Qualität der Pflege.
Ja, denn es ist ja so, Schlaf ist extrem wichtig für unsere Gesundheit, aber im Pflegealltag wird der dann oft zur Herausforderung. Pflegebedürftige Menschen, ja, die kämpfen zum Beispiel mit altersbedingten Schlafveränderungen oder gesundheitlichen Beschwerden. Pflegende Angehörige, ja, die erleben häufig unterbrochene Nächte oder kommen kaum zur Ruhe. Die Frage ist aber, wann wird schlechter Schlaf zum Problem? Welche Faktoren beeinflussen denn die Nachtruhe und was hilft, den Schlaf zu verbessern? Genau diesen Fragen wollen wir heute nachgehen.
Und dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Markus Kamps. Er ist Schlafexperte, Schlafcoach und Präventologe mit Fachrichtung Schlaf- und Stressberatung. Ja, und seit 3 Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Schlaf- und Rückengesundheit als Buchautor, als Vortragsredner und Berater für Unternehmen, Sportler und Führungskräfte. Außerdem ist er Gründer von Schlafkampagne.de und Mitinitiator des Kompetenzzentrums Gesunder Schlaf sowie von Schlafschicht.de. Ja, seine Expertise ist regelmäßig in den Medien gefragt und heute ist er auch bei uns.
Herzlich willkommen, Herr Kamps. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo. Jetzt bin ich ja fast rot geworden am Monitor. Danke für die tolle Einleitung. Und Schlafen ist wirklich ein unterschätztes Thema, aber wie man sieht, hier bei Pflege.de nicht.
Ja, sehr gut, dass wir heute drüber sprechen. Wir starten heute mit 3 Aussagen, die vielleicht schon viele gehört oder vielleicht auch mal selbst gedacht haben. Wir würden jeweils gern von Ihnen ganz knapp wissen, stimmt das oder ist das ein Mythos? Mhm. Punkt Nummer 1, der Mensch braucht 8 Stunden Schlaf.
Stimmt nicht, 7,5 wäre besser und insgesamt ist es eben sehr individuell.
Punkt Nummer 2, ab einem gewissen Alter ist schlechter Schlaf einfach normal.
Schlecht nicht, sondern fragmentierter Schlaf wäre normal.
Das heißt, fragmentierter Schlaf?
Schlaf in Häppchen. Also man trifft sich dann manchmal zur Ruhephase auf der Couch oder draußen im Garten oder nimmt einfach sich kleinere Häppchen und der Schlaf verändert sich strukturell.
Die berühmten 15 Minuten also.
Ja, die ja manchmal auch länger laufen können.
Genau. Mythos Nummer 3. Schlaf kann man nachholen.
Ja, das wäre schön. Ein bisschen gibt die Wissenschaft da jetzt auch 2 Sachen. Einmal ja, für das Herz-Kreislauf-System ist es wirklich wohl gut, ein bisschen nachzuschlafen. Das hat mit Belastungssituationen zu tun und mit dem Trainieren vom Herz, vom Herz-Kreislauf-Rhythmus. Aber wirklich nachholen, ein Minus, was ich die ganze Woche aufgebaut habe, das geht eben nicht. Das wäre so ähnlich, als würde ich die ganze Woche immer nichts trinken. Also von montags bis freitags trinke ich gar nichts. Und freitags bis samstags und sonntags saufe ich 50 Liter. Also das ist nicht der gleiche Effekt. Und deswegen richtig Schlaf nachholen ist nicht machbar.
Also umso besser das Thema anzugehen. Danke für die Einordnung. Wir starten auch gleich in die erste richtige Frage nach dem Mythos-Check. Es ist ja so, wir haben wahrscheinlich alle schon mal schlecht geschlafen und die meisten Menschen haben schon mal schlecht geschlafen. Wir stellen uns aber die Frage, wann wird das zum Problem und wann sollten Schlafprobleme behandelt werden?
Ja, also jeder kennt das. Auch Schlafexperten oder ich bin auch letztens wieder interviewt worden. Herr Kamps, Sie schlafen ja immer gut, sage ich. Nein, warum sollte ich immer gut schlafen? Ich habe also auch Sorgen, ich habe auch Nöte oder ich habe auch vielleicht mal einen Todesfall in der Familie oder auch mal eine Situation mit einer, ich sage jetzt mal, körperlichen Besonderheit oder einer Erkältung oder was anderem. Und dann weiß ich aber, warum ich schlecht geschlafen habe. Also grundsätzlich sollte man sich selber merken, für sich persönlich, wenn ich wirklich 3 Monate lang und dann in 3 Wochen mindestens 3 Stunden in der Nacht wirklich wach liege und das ist das Wichtige, Tageseinbußen habe, Leistungseinbußen am Tag, und dann ist es eine wirkliche Schlafstörung. Wenn ich mal schlecht schlafe oder mal wach bin oder jetzt Sommerschlaf, tolles Thema. Da sind alle im Chaos versunken und keiner wusste, was er machen soll, obwohl dieses Tücher aufhängen, dieses, ich sag jetzt mal, wirklich vorher Wechselduschen, aber eben warm duschen, damit der Körper nicht gegenreguliert und dass die Haut so ein bisschen runterkühlen kann oder sich zwei Coldpacks unter die Achseln klemmen und einen Eiswürfel im Mund nehmen, damit die Körperkerntemperatur runtergeht. Da kann man viele Hacks machen, aber das ist eben eine saisonale Geschichte. Also das ist jetzt ja nicht, dass jemand wirklich Schlafstörungen hat. Bei echten Schlafstörungen, die anhaltend, die andauernd sind und die wiederkehrend sind mit Leistungseinbußen, da sollte ich wirklich zum Facharzt gehen oder zum Hausarzt vorstellig werden oder mich selber fragen, was ist das und woran liegt das?
Das sollte man vor allem angehen, weil es ja auch einige gesundheitliche Auswirkungen geben kann. Können Sie uns da kurz einen Überblick geben, was kann ein chronischer Schlafmangel mit der Gesundheit anstellen?
Ja, also grundsätzlich bei behandlungsbedürftigem Schlafmangel ist es ja so, wir haben Ein- und Durchschlafstörungen. Das geht natürlich auf Körper, Geist und Seele. Dann haben wir Beeinträchtigung vom gesamten Alltag, was ich eben da mache, also die ganze Konzentration, all das. Und dann ist natürlich das Unfallrisiko, wenn ich jetzt zum Beispiel mobile Pflege hätte oder insgesamt auch selber unterwegs bin, das steigt natürlich auch alles. Also 70% der Gesamtgesundheit ist irgendwie vernetzt mit Schlaf oder mit Schlafstrukturen oder mit Verhältnissen, die in den Schlaf reingehen. Deswegen all das würde negativ beeinflusst werden, wenn ich einfach längerfristig schlecht schlafe. Also das Herz-Kreislauf-System, Magen, das Immunsystem, dieses Gemüt, all diese Sachen spielen eine Rolle und die werden dann einfach negativ.
Woran kann ich denn noch erkennen, abgesehen von den gesundheitlichen Auswirkungen, da ist ja dann das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn es dazu gekommen ist, aber woran kann ich denn vorher schon selbst erkennen, dass mein Schlaf eigentlich nicht mehr erholsam ist?
Ja, meistens merken die anderen es ja, weil ich bin ein bisschen gereizter. Meine Zündschnur wird ein bisschen kürzer. Und wenn ich dann praktisch ein bisschen ruppiger und genervter bin und gleichzeitig mich selber nicht gut fühle, sowohl körperlich wie auch seelisch, oder im Grunde genommen denke, Mensch, ich komme auf das Ergebnis nicht oder ich habe keine kreativen Ideen mehr, dann merke ich ja, irgendwas ist los. Und das sind meistens so die ersten Anzeichen von Schlafschwierigkeiten oder von dauerhaften Schlafschwierigkeiten. Und dann gibt es natürlich Leute, die noch dauermüde sind. Aber da muss man dann vielleicht auch schauen, ist es vielleicht Eisenmangel? Gibt es noch irgendwelche anderen körperlichen Faktoren, die dahinter stecken?
Das heißt, da am besten noch mal einmal abchecken und abgrenzen im Rücksprache mit dem Arzt.
Ja, also Dauermüdigkeit würde jetzt entweder der Verdacht sein, Schilddrüse, Eisenmangel, diese Geschichten oder eben Verdacht auch auf Schlafapnoe. Das ist ja so ein besonderes Feld. Also man spricht ja immer von akustischen Signalen. Also akustische Signale sind ja immer unsere schönen Schnarcher. Und dann gibt es eben Schnarchen, Schnurren und eben Atemaussetzer. Also Schnurren ist ja eher so, die Nase ist eher, dann haben wir echtes Schnarchen, wäre eher so. Und dann haben wir noch diese Atemaussetzer, wäre eher so. Also wir haben, das sind so die drei Varianten. Das hört sich bestimmt ganz toll jetzt im Podcast an. Und die Nasenschnarcher, die könnten jetzt einfach nur abends duschen und wirklich auch die Nase frei machen und dafür sorgen, dass man gut Luft kriegt. Der Brustschnarcher, das ist sowohl für die Angehörigen, aber wie auch für Pflegende, aber auch für die Zupflegenden wichtig. Wenn ich zu weich liege, klappt mein Brustkorb so nach innen ein. Und dann kriegt man noch schlechter Luft. Also ein bisschen festeres Liegen, zumindest im Brustkorb, die richtige Kissenwahl, das richtige Anheben vom Rückenteil. Das sind so lagerungstechnische Hilfen, die man dann beachten kann, egal ob privat oder eben für die zu pflegende Person. Mhm. Und dann gibt es eben Atemaussetzer noch ganz kurz als letztes. Bei den Atemaussetzern haben wir dann natürlich dieses nach Luft schnappen. Und wenn ich dann wirklich dieses Ganze immer nach Luft schnappen habe, bis zu 200 Mal die Nacht, dann, dann sitzt man auch dauermüde, weil man steht dann morgens auf und denkt sich, boah, ich habe so geschlafen, aber so erholt bin ich nicht. Mhm. Und das merken die Leute, weil sie dann Tagesmüdigkeitsattacken haben zwischen 13 und 14 Uhr, zwischen 17 und 18 Uhr. Die können manchmal nachts nicht schlafen, weil sie unruhig träumen, weil praktisch dieser Atemreflex dann kommt. Die haben manchmal einen trockenen Mund. Die sind manchmal auch sehr, sehr wild in den Bewegungen. Die haben an den Brustpunkten so ein Reißen und so ein Drücken. und die müssen nachts auch öfter zur Toilette wie andere. Und wenn sie dann gehen, kommt nicht viel raus. Und all diese Faktoren zeigen dann, vielleicht ist da der Verdacht auf Schlafapnoe. Und dann sollte ich wirklich zum Schlafmediziner gehen und das abklären lassen.
Mhm. Und Sie haben vorhin mal genannt die Zündschnur, die so kurz ist. Genau, und da denke ich gleich auch an die Pflegenden, denn das ist ja auch eine anstrengende Angelegenheit. Das heißt, wer im Alltag pflegen wird oder gepflegt wird oder auch pflegen muss, hat natürlich auch eine besondere Belastung. Und wir haben in einer unserer Umfragen auf pflege.de verstanden, dass ein Großteil der befragten pflegenden Angehörige Schlafprobleme hat. Kann ich selber auch bestätigen. Das ist eben, man hat viele Gedanken im Kopf, man ist immer ein bisschen auf halb acht, sage ich mal. Man guckt immer, vielleicht ruft jemand an, vielleicht gibt es Geräusche. Ja, und es liegt sicherlich auch an den besonderen Herausforderungen, die eben die häusliche Pflege mit sich bringt. Das auch mal nachts aufstehen und das ständige Bereitsein. Was sind denn aus Ihrer Sicht so typische Schlafkiller im Pflegealltag?
Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, es ist eine Riesenbelastung. Und je nachdem, ob ich jetzt bei der mobilen Pflege bin, bei der häuslichen Pflege bin, je nachdem, wie stark auch der Schweregrad ist, gibt es bestimmt ganz, ganz viele Varianten, die man dann bestimmt einzeln durchgehen könnte, wo Sie bestimmt tolle Beispiele haben, wo wir uns dann genauer mit beschäftigen könnten. Insgesamt finde ich, ist man aber in so einem Spannungsfeld. Ich als Person, ich habe die Familie, ich habe aber meinen Job, ich habe praktisch meine Tätigkeit. Hoffentlich kriege ich das hin und ich habe noch einen Zeitdruck. Also das heißt, diese Dauerspannung, das ist für uns schon mal jetzt der Haupthebel. Mhm. Wir haben einfach so drei große Faktoren, die immer Schlaf beeinflussen. Und wir haben einmal das Thema Licht und Lichtsteuerung vom Tag. Das ist dann wichtig eben für auch unseren Serotonin, also Glückshormon am Tag und abends dann die Umwandlung zu Melatonin, damit die Grundstruktur funktioniert. Die ist schon nicht ganz einfach. Dann haben wir den zweiten Anker und das ist praktisch Ernährung. Da geht es um feste Ernährungszeiten, genauso wie bei Schichtarbeitern, weil das ist ja nichts anderes. Wir haben ja moderne Schichten sozusagen. Und wenn ich keinen festen Ernährungsanker habe, dann wird der letzte, ich sag mal, gleichbleibende Punkt durcheinander gebracht. Und dann haben wir einfach den größten Hebel, Entspannung. Wenn wir das, was wir gerade alles beschrieben haben, auf der Kette haben, dann ist so zwischendurch sich mal 5 Minuten Zeit nehmen und an sich denken und reflektieren nicht so einfach. Mhm. Aber bei der mobilen Pflege könnte ich mir da sogar vorstellen, gerade bei den, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Stationen, wo ich wieder hinfahre, da vielleicht sogar 5 Minuten Ruhepause oder ich sage jetzt mal zusätzliche kleine Nap-Pause einrichten, das könnte vielleicht sogar ein kleiner Hebel sein. Bei dem häuslichen Pflege ist das manchmal schwierig zu organisieren, aber da sind Sie mehr im Thema dran. Aber für mich die drei großen Hebel anschauen, Lichtverhalten, Ernährungsverhalten, Restanker, habe ich da eine gewisse Restrhythmik, die ich einhalten kann. Und dann eben kann ich im Tag schon kleine Entspannungsinseln einbauen, damit abends das Karussell und das Abschalten nicht so schwer fällt.
Ja, aber genau das ist der Punkt, ne? Also das ist ja, wir sprechen ja hier von den Menschen, die meistens privat pflegen. Natürlich, ich verstehe schon die Problematik der Pflegefachkräfte, die ja auch in Schichten arbeiten. Da ist dann noch schwieriger, in den Rhythmus zu finden. Aber es gilt ja auch für pflegende Angehörige. Und die haben ja oft auch, ja, die haben keine Zeit. Die sagen denen dann, ja, ich habe gar keine Zeit, um gut zu schlafen, weil ich muss jetzt funktionieren. Mhm. Oder?
Ja, dann kann man das zumindest so machen, dass wir uns angucken, warum ich keine Zeit habe. Und die Zeit, die ich nicht habe, die kann ich ja zumindest anders strukturieren.
Ja, also, dann wenn eine übrig bleibt. Das
genau,
ist das,
also
ja.
Mhm. Ich habe dann vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Beispiel. Jemand sagt dann, ich muss jetzt aber schlafen, ich muss jetzt aber schlafen, ich muss ja gleich funktionieren. Mhm. Und mit dieser Spannung klappt das ja erst recht nicht, weil dann schütte ich Cortisol aus und dann werde ich noch aufgeweckter und dann kann ich wieder nicht einschlafen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich verstehe, ich bin wichtig, ich möchte auch meiner Arbeit nachkommen oder ich möchte meine Angehörigen pflegen oder ich möchte der Familie gerecht werden oder wem auch immer. Und dann sage ich, ich schlafe jetzt wirklich lieber 4,5 Stunden, aber ich bin in meinem Rhythmus und ich verstehe, was dahinter steckt und ich verstehe auch meine chronobiologische Möglichkeit. Und versuche die zu nutzen, als statt ich versuche 6 Stunden oder 5,5 Stunden oder 9 Stunden zu schlafen und es klappt eh nicht. Und dann liege ich halt wach und mache mir den Schlaf selber kaputt. Also hier geht es so ein bisschen darum, welche Möglichkeiten habe ich denn tatsächlich und die reale Einschätzung der Möglichkeiten und dann die bestmögliche Ausnutzung der Rahmenbedingungen. Also vielleicht kann man als erstes mal aufschreiben, wann könnte ich denn frühestens zu Bett gehen und wann muss ich frühestens raus? Oder habe ich nachts wirklich zusätzliche Etappen, wo es Regelmäßigkeiten gibt, wo ich wirklich was regeln muss? Also wenn es jetzt Toilettengänge nachts gibt, dann kann man die steuern. Oder man sagt, damit man mehr Ruhe hat, ist es vielleicht sinnvoll, wirklich mit Windeln oder mit anderen Hilfsmitteln zu arbeiten. Kann ich das der zu Pflegenden zumuten oder kann ich mir das zumuten oder möchte ich das? Mhm. Also das sind ja Dinge, wo ich schon mal für mich vielleicht einen kleinen Ruheanker auch gewinnen kann, wenn das möglich ist.
Sie haben ja gerade erwähnt, dass man so ein bisschen sich Gedanken machen sollte, wann man schläft und wann man wieder aufwacht. Sie empfehlen ja eigentlich auch, habe ich gelesen und gehört, ein Schlaftagebuch zu führen. Mhm. Vielleicht könnten Sie ein bisschen erklären, wie das konkret funktioniert und wie das helfen kann.
Ja, also da 2 Dinge. Erstens Schlaftagebuch versus Wearables und Tracker. Also es gibt ja auch verschiedene Uhren oder Tracker und viele haben das heute schon. Und man weiß, dass die ganzen Wearables nicht ganz 100% funktionieren. Müssen sie auch gar nicht, aber die sind dann gleichbleibend in der Woche oder auch im Monat ja gleichbleibend ungenau. Aber ich kann mich daran orientieren, wenn ich was verändert habe, sehe ich dann Auswirkungen auch in meiner Datenlage. Nur die Datenlage alleine ist nicht so exakt wie ein handschriftlich geführtes Schlafprotokoll, weil dann schreibe ich morgens da rein, wie habe ich mich gefühlt beim Aufstehen, wie ist meine Auswertung, bin ich nachts öfter wach geworden, ja, nein, wie habe ich das bewertet, positiv, negativ, und dann praktisch habe ich Medikamente genommen, habe ich vielleicht mal einen Schlummertrunk genommen, was ja nicht so ideal ist, wissen wir, Alkohol ist nicht so toll, aber manchmal ist dann das Glas Rotwein oder das Bier am Abend doch ganz lecker oder hilft mir oder man meint, es hilft, in Wirklichkeit fragmentiert es den Schlaf und ich kann sogar bis 3 Uhr dann einigermaßen dösen, aber um 3 muss die Leber das abbauen, das macht es eigentlich schlechter. Aber ich sehe es zumindest, weil ich es aufgeschrieben habe. Und dann, wie war die tatsächliche Schlaflatenz, also wie lange habe ich gebraucht, um einzuschlafen und wie ist praktisch mein Gefühl am Morgen. Also ich gucke, wie hat es abends geklappt, wie hat es morgens geklappt und dann mache ich eben so ein kleines Schlafprotokoll und dann fällt einem auf, also manche sagen dann, oh, guck mal hier, immer wenn ich mit den Kumpels noch zusätzlich raus war und noch 3 Schnitzel gegessen habe, dann kann ich am nächsten Tag ganz schlecht schlafen. Also vielleicht erkennt man aus dem persönlichen Protokoll gekoppelt mit den technischen Daten einfach mehr. Und deswegen bin ich ein Fan von einem handschriftlichen Protokoll, weil dann oftmals die Eigenerkenntnis da ist. Und das aber bitte mindestens 10 Tage, besser 14 Tage führen. Und dann teilweise auch mal von jemand anders, vielleicht der braucht noch nicht mal ein Schlafcoach sein, von jemand anders angucken lassen. Mhm, ja. Und dann wird er sagen, hey, was ist denn das da? Was machst du denn da immer?
Ja, genau.
Und dann hilft mir das.
Also es ist ganz interessant, was Sie sagen, weil die Kombination eigentlich vom Schlaftracken, wahrscheinlich haben viele so eine Uhr, möchte sogar die Namen dazu sagen, also wo man das trackt, aber auch gleichzeitig dann, weil da kann man ja natürlich auch sehen, wie gut habe ich geschlafen, dann ist es ja oft so, man wacht morgens auf und guckt, sagt, echt, war ich eine halbe Stunde wach, kann mich gar nicht erinnern. Aber auf der anderen Seite, wenn man das auch spürt, dass man vielleicht länger wachgelegen ist, dann zu wissen, an was es liegt, ist, finde ich, interessante Sache. Das heißt, wenn ich das dokumentiere, zusätzlich mit oder ohne Tracken, dann weiß ich vielleicht auch, warum ich schlecht geschlafen habe. Ja.
Ja, eine Sache nur Vorsicht. Also die Wissenschaft sagt gerade, Insomniker sollten eigentlich gar nicht tracken. Also Insomnie ist ja Ein- und Durchschlafstörungen. Mhm. Und alle Leute, die schon Probleme haben, abends loszulassen, die könnten in einen Wahn verfallen, dass wenn die eine Uhr haben, sagen die immer, oh, ich habe nur 17 Minuten Tiefschlaf. Oh. Und wenn ich dann einen Kumpel habe, der die gleiche Uhr hat, dann sage ich, zeig mal deine Daten.
Ja, stimmt.
Du hast 18.
Ja. Oh.
So, also in der Regel, wenn das zum Wettbewerb wird oder wenn das zu einer im Grunde genommen zu einem Reinsteigern wird, dann bitte die Tracker-Daten weglassen, wenn sie relativ easy einschlafen und sich auch das nicht so zu Herzen nehmen, dann ist das besser. Mhm. Der Trick für die Leute, die es trotzdem machen wollen, wäre, nicht jeden Tag gucken. Mhm. Also man guckt sich die Tracker-Daten vielleicht einmal in der Woche an, Und das Protokoll schreibe ich halt jeden Tag. Und dann kann ich die Sachen miteinander matchen. Das ist in der Regel der einfachere und der bessere Weg.
Mhm. Wenn ich also jetzt tatsächlich das Problem habe, dass ich eben nicht gut schlafe kann und öftere Wachphasen habe, ist denn so ein, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, so ein Powernap, schadet der eigentlich dem Nachtschlaf? Also wenn ich mich jetzt, Sie haben vorhin gesagt, kann auch mal länger als 10 Minuten gehen, ne? Also wenn ich mich dann mal mittags hinlege oder nachmittags, stört mich das dann nachts vielleicht, dass ich dann da erst recht nicht durchschlafen kann, oder ist es empfehlenswert?
Also grundsätzlich ist Powernap oder Imuri, wie es ja heißt, also ist ein Gewinn für Körper, Geist und Seele. Das heißt, meine ganzen Akkus können wieder kurzfristig vollgemacht werden, die Reaktionszeit verbessert sich, meine Gemütslage verbessert sich, der gesamte Körper hat eigentlich eine positive Wirkung davon. Wenn wir eben nicht länger wie 30 Minuten das Powernap machen, weil dann kann es eben auch die gesamte Struktur wieder verändern. Und wenn ich jetzt auch gut einschlafen kann, wenn ich jetzt jemand bin, der schlecht einschlafen kann und ich sage jetzt, ich bin aber so müde, weil ich ja so schlecht eingeschlafen habe, dann mache ich jetzt ein Mittagsschläfchen, aber weil ich ja so schlecht geschlafen habe, mache ich das Mittagsschläfchen jetzt 60 Minuten, 90 Minuten oder keine Ahnung, dann nehme ich mir ja wie so ein Akku den Nachtschlaf schon ein bisschen vorweg. Und dann ist der sogenannte Schlafdruck am Abend ist schlechter und dann habe ich wieder Schwierigkeiten einzuschlafen. Und weil ich ja so Schwierigkeiten einzuschlafen habe, schlafe ich ja wieder schlechter. Und weil ich so schlecht geschlafen habe, mache ich mittags lieber nochmal ein Häppchen mehr. Und dann gibt es irgendwann eine sogenannte Tag-Nacht-Umkehr und dann habe ich im Grunde genommen meinen ganzen Rhythmus zerfahren. Das ist bei Schichtarbeitern dann ein ganz großes Thema oder bei strukturell geschichteter Arbeit. Und das ist ja in der Pflege oft so auch. Und da muss man dann aufpassen, dass ich dann nicht einen Wechsel der Zeiten habe. Also der einfachste Weg wäre kleine Impulse, 20 Minuten. Und dann kann man ruhig auch so eine Art Nepochino daraus machen. Das bedeutet, man trinkt vorher den Kaffee oder Cappuccino, deswegen kommt das daher. Und dann kommt zeitversetzt, nach 20, 22, 23 Minuten, kommt die Wirkung des Koffeins und macht mich dann wieder wach, damit ich dann ja auch wirklich wach bin. Und aus Sicherheitsgründen würde ich noch einen Wecker setzen am Anfang. Oder man kann den Nachtwächtertrick nehmen, nimmt man Schlüsselbund in die Hand und wenn dann die Muskulatur locker lässt, dann fällt er raus und durch diesen Loslassereiz werde ich meistens auch wach. Also wichtig wäre Powernap ja, zur richtigen Zeit, vielleicht nach der größten Belastungssituation zwischen 13 und 14 Uhr. Das ist alles okay. Je mehr es aber Richtung 17, 18 Uhr geht, dann wäre es natürlich fatal, weil das ist so nah am Schlaf, dass es natürlich ganz schwierig wird. Und ich kann mit kleineren Einheiten das gut regulieren, darf dann aber wissen, dass es nie das ausgleicht, was der Nachtschlaf ausgeglichen hätte. Aber es ist eine gute Ergänzung und es gibt viele, die dann praktisch mit mehreren Naps zur richtigen Zeit und trotzdem einer guten Rhythmuskontrolle für den Abend dann ganz gut zurechtkommen.
Ja, wir haben ja jetzt viel über Pflegende gesprochen, aber es gibt ja eben auch die andere Seite, die Pflegebedürftigen. Was sind denn da typische Schlafprobleme bei pflegebedürftigen Menschen?
Also bei Pflegebedürftigen sind natürlich oft auch Sorgen. Vielleicht haben sie auch Angst, wenn sie aufstehen, zu stürzen oder Einsamkeit. Also es gibt da ganz andere Impulse im Kopf und andere Rahmenbedingungen. Bevor wir da vielleicht noch näher einsteigen, vielleicht für beide Seiten, man kann versuchen, das Kopfkino und diese Sorgen oder diese Angst vor Stürzen oder auch dieses ich kann nicht selber schlafen, ja auch versuchen, am Tag so ein bisschen zu klären. Und da hilft immer so ein bisschen ein Journaling, also so eine Art Mini-Tagebuch. Und man sollte versuchen, möglichst schon mittags oder auch nachmittags sich mit den Gedanken, also mit den Ängsten oder mit den negativen Gedanken oder mit dem, ich kann nicht schlafen, schon vorher zu beschäftigen, weil sonst kommt das immer abends hoch, gerade dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Und deswegen wäre schön, wenn man mittags schon aufschreibt, was war denn gut, wo habe ich eine positive Erinnerung, was war denn schlecht, wo habe ich eine negative Erinnerung. Und dann schreibe ich das auf, was war positiv, was war negativ, was muss ich morgen erledigen. Und dann sind die wichtigsten Sachen aus dem Kopf raus. Und dann kann ich auch abends entspannter in den Schlaf hineingehen. Immer wenn zu viel in der Birne rumgeistert, dann haben wir immer dieses Karussell Und das macht dann abends das Loslassen einfach viel, viel schwieriger. Also das ist das, was bei Pflegebedürftigen oft der Fall ist. Aber es gibt natürlich auch die Unruhe oder vielleicht auch diese Tag-Nacht-Umkehr. Und dann kommt natürlich noch das Bett hinzu, Druckschmerz, Wundschmerz, vielleicht falsche Bettausstattung oder dieses Gefühl, ich bin hilflos. Und ich beschäftige mich dann einfach viel zu sehr mit mir selber und dann kommen natürlich die gesamten Gedankenkarussells viel größer hoch und das wird alles viel, viel schlimmer, wenn ich mich natürlich da auch wunderbar reinsteigern kann. Deswegen ist dann sowohl für die Pflegebedürftigen wie aber auch für den, ich sag jetzt mal, für die Pflegekraft selber, ist eins der wesentlichen und zentralen Punkte, den richtigen Einschlafzeitpunkt zu finden. Das wird oft vergessen und wird auch oft falsch gemacht. Man kann das natürlich nicht immer steuern. Man kann jetzt nicht sagen, so, zack, jetzt aber schlafen. Das wird man ja gerne machen. Das kennt man auch von den Kindern. Aber es gibt eben den falschen Zeitpunkt. Der falsche Zeitpunkt ist, wenn ich mich einfach hinlege und sage, so, jetzt will ich aber schlafen. Und es passt nicht zu meiner inneren Uhr. Also wichtig ist ja, dass man weiß, man sollte um M17 zu Bett gehen. Und M17 steht für, M steht für Müdigkeit und 17 steht für, man hat grob nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen oder knapp 20 Minuten. Und wenn ich dann zu lange warten würde, dann geht innerlich wieder praktisch meine Blockade los und ich denke wieder, warum kann ich denn nicht schlafen? Ich war doch gerade müde, jetzt liege ich hier, jetzt will ich schlafen, warum geht's denn nicht? Und dann schütte ich immer mehr Cortisol aus, also Stresshormon. Und Stresshormon macht unsere Antennen sensibel. Man wird empfindlicher für Licht, für Lärm, für laut, für leise, für Druckschmerz, Wundschmerz, schnarchender Partner, Weltfrieden oder Kleinigkeiten. Alles wird auf einmal, ist da. Und das macht natürlich dann das Einschlafen wirklich zur Katastrophe, weil ich mich jetzt wunderbar da reinsteige. Und dann habe ich den großen Problem, dass ich dann ja nicht zur Ruhe komme. Und die nächste Welle, wo ich wieder müde wäre, nämlich ungefähr 90 Minuten später, die verpasse ich dann auch. Und dann nennt man das den 3-Stunden-Overkill. Also immer, wenn Leute sagen, ich habe 3 bis 4 Stunden wachgelegen, ich konnte ja überhaupt nicht schlafen, dann liegt es meistens daran, dass sie den falschen Zeitpunkt getroffen haben und den falschen Zeitpunkt dann sogar kultiviert haben, indem sie sich noch herrlich reingesteigert haben. Und mit diesem herrlich reinsteigern habe ich auch die zweite Chance verpasst, irgendwie in den Schlaf einzuparken. Und deswegen muss man so diese Struktur, dass wir immer müde, wach, dass wir in so Temperaturwellen sind und dass wir unsere Phasen von Müdigkeit nutzen können, wie so ein Fahrstuhl ohne Türen, also wie so ein Paternoster, der kommt vorbei, jetzt kann ich das nehmen, wo es glücklich ist und wo es passt, oder ich habe praktisch die Tür verpasst und dann habe ich es doppelt schwer und renne immer gegen die Mauer. Also man darf sich so ein Bild mitnehmen, dass wir es einfach an bestimmten Stellen einfacher haben, in den Schlaf zu kommen und an bestimmten Stellen einfach schwieriger.
Also so Journaling, über das Sie ja vorhin auch gerade gesprochen haben, das wird eine Methode sein. Jetzt ist es ja so, bei einigen Pflegebedürftigen, die können das jetzt nicht unbedingt selbst mehr machen. Was kann ich aber jetzt als Angehöriger tun, wenn ich merke, mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Mann, die sind nachts unruhig, findet gar nicht mehr in den Schlaf? Gibt es für diese Menschen auch Techniken oder Routinen, die helfen können, die eben von außen auch mit einwirken können?
Ja, ich kann ja selber praktisch mit denen reden und auch selber praktisch eine Sprachnotiz machen oder einfach auch ein Dankbarkeitsritual, abends nochmal die positiven Sachen reflektieren lassen und das Schöne in den Tag reinbringen. Oder man kann natürlich auch, für die pflegenden Angehörigen könnte man jetzt natürlich jetzt Muskelentspannung nach Jakobsen oder autogenes Training nehmen. Für die Pflegebedürftigen vielleicht wirklich diese klaren Rituale, Musik, Vorlesen, vielleicht auch Lichtanpassung und es gibt auch kleine Fußmassagen und so ein paar Reflexpunkte, wo man jemanden entspannen kann an den Beinen. Das könnten alles so Sachen sein, wo man eine Hilfe hat. Aber wichtig, abends eben auch zur Ruhe kommen dürfen, auch einen klaren Unterschied machen für das Einleiten in den Abend. Das wäre, glaube ich, eben wichtig. Und dann natürlich versuchen, trotzdem strukturierte Uhrzeiten zu haben.
Mhm. Mit dem Licht sind wir eigentlich auch bei der nächsten Frage, wie die optimale Schlafumgebung aussehen kann. Da hat man ja als Angehöriger dann doch noch Wirkmacht, gerade in Haushalten, in denen Pflege stattfindet. Wie sollte denn die optimale Schlafumgebung aussehen? Worauf sollte man da besonders achten? Ob nun pflegebedürftige oder pflegende Personen?
Also erstmal finde ich, darf so ein Schlafraum eben nicht aussehen wie die Rumpelkammer der Nation. Und es muss auch gemütlich aussehen und es darf auch aussehen wie ein Wohnraum oder wie ein Schlafraum. Also je nachdem, ob ich noch zwei getrennte Räume habe oder ob es praktisch jetzt alles in einem Raum stattfindet. Es darf und muss eine Wertigkeit der Qualität, der Optik und des Wohlgefühls da sein. Wenn das alles schon sehr, ich sage jetzt mal, unordentlich ist, dann fehlt auch die innere Ordnung. Und deswegen ist natürlich die Struktur draußen ist schon mal eins. Dann natürlich kann ich mit Farben und mit Düften auch arbeiten. Es darf ruhig praktisch auch nett riechen. Es muss ja nicht praktisch immer alles nach Pflegemittel riechen, sondern man kann ja auch da mit Lavendel und mit verschiedenen anderen Düften auch so ein bisschen für Entspannung sorgen. Vielleicht ist das auch ein Ritual, dass man sagt, so abends machen wir nochmal das Lavendelkissen mit rein und wir gucken einfach, wie es da ist. Neben der Massage oder neben den Dehnübungen oder neben der sanften Musik und dem Vorlesen kann ich das dann praktisch auch als Ritual vielleicht noch dazugeben. Insgesamt soll natürlich der Schlafraum mehr dunkel sein oder abgedunkelt sein und tagsüber soll es natürlich hell sein, dass ich dann wirklich auch einen großen Unterschied habe zwischen hell und dunkel, dass das auch noch wahrgenommen wird und dass es auch wirklich auch spürbar einen Unterschied gibt und nicht immer die Dauersituation, dass die Jalousien unten sind und dass man im Grunde mal alles dämpft sozusagen, das wäre eben gut. Dann kann es natürlich auch gemütlich sein. Man kann natürlich auch das Bett variieren vom Tag zum Abend, je nachdem, wie mobil jemand auch noch ist. Kann man natürlich da auch andere Festigkeiten definieren oder Topper zum Wechseln oder zum Drehen nutzen. Das gibt's auch. Und man kann natürlich insgesamt den Schlafraum auch mit Kissen oder auch mit Accessoires gemütlich machen. Also es kommt wirklich darauf an, wie groß auch der Schweregrad ist und was man noch gestalten will. Aber so lange wie es geht, soll es einfach eine wohnliche, tolle Atmosphäre haben, sodass man sich einerseits aufs Schlafen freut, prima, ich gehe dahin, und auf der anderen Seite eben auch eine klare Differenz hat zwischen Tag und Wohnsituation oder Nutzen des Bettes, vielleicht auch als Aufenthaltsort, aber trotzdem eben gekoppelt an den Tag und gekoppelt an die Nacht.
Wir haben ja jetzt über die Schlafumgebung gesprochen. Vorhin ging es auch schon um den Tracker, also ein technisches Hilfsmittel. Gibt es da in die Richtung technische Hilfsmittel noch weitere, die helfen können, nachts besser zur Ruhe zu kommen?
Ja, also es gibt natürlich technische Hilfsmittel, die helfen, aber das ist die Bettausstattung. Also wenn ich jetzt einen motorischen Lattenrost habe zum Beispiel, der kann mich praktisch in eine Sitzposition bringen, der kann mir helfen, den Tag anders zu erleben. Nachts kann ich damit Dehn- und Streckübungen machen für die Gelenke, für Sehnen, für Bänder, für Muskeln. Ich kann bei bestimmten Krankheitsbildern, egal ob Parkinson oder was auch immer praktisch mit Kontaktflächen zu tun hat, auch andere Druckpunkte definieren. Also ich glaube, dass ich mit verstellbaren Rosten auch gerade bei noch nicht ganz so großem Schweregrad ganz viel erreichen kann und meiner Familie oder meinen Angehörigen helfen kann. Es geht so weit, dass es sogar zukunftssichere Betten gibt. Die haben sogar Neigefunktionen für Magenthematiken und können in der Gesamthöhe fast um 80 Zentimeter angehoben werden, sodass man praktisch dann eine andere Situation hat. Also man sollte sich vielleicht ein Lebebett gönnen. Und das macht man eben nicht erst mit 75, sondern das macht man vielleicht schon vorher, so wie man die bodengleiche Dusche schon vorher installiert und sagt, ich will einfach mit Würde in meiner Umgebung alt werden und wenn ich ein paar Zipperlein habe, dann gehe ich da locker mit um und wenn ich ein bisschen Hilfe brauche, hole ich mir Hilfe, aber eben schrittweise. Also vielleicht jetzt schon ein bisschen vordenken und sich praktisch damit schon arrangieren. Und dann bin ich nachher in der Technik auch zu Hause.
Sie meinen also, im Grunde könnte ich in meinem Alter schon drüber nachdenken, dass ich mir einen Lattenrost kaufe, den ich elektrisch rauf und runter machen kann?
Oder?
Also ich bin 52 und ich habe den schon seit 14 Jahren.
Oh, okay.
Und nicht, weil ich den brauche, sondern weil ich weiß, wie toll das ist. Wenn man alleine nur ein Schnüpfchen hat und man macht das Rückenteil ein bisschen hoch, ist das Atmen einfach viel leichter.
Mhm.
Und auch das Bettenbeziehen, das klappt einfach wunderbar. Oder auch das Ein- und Aussteigen klappt viel leichter. Und wenn ich jetzt überlege, jemand hätte 2 oder 3 Toilettengänge, mhm, und der muss dann praktisch rausklettern und es ist alles von der Höhe nicht ideal und es geht aufs Kreuz, dann kann man einfach nur sagen, nein, das geht viel früher los. Also die meisten haben heute schon zukunftssichere Betten ab 55 bis 65 und beschäftigen sich mit dem Thema. Und wenn dann Zipperlein und erste Pflegeeffekte dazukommen, sind die einfach zu Hause schon versorgt. Und
also jetzt mal alle 55-Jährigen mal drüber nachdenken.
Ja, da geht das los. Aber okay, manche rennen da ja noch den Triathlon und sagen, nee, da habe ich keine Zeit zu.
Ja.
Also es gibt, die moderne Gesellschaft verändert sich ja, was die Altersstrukturen angeht. Und deswegen ist ja auch dieses Thema Pflege so wichtig, weil es so vielschichtig ist und so viele Facetten hat. Und ja, man könnte jetzt speziell für die Jüngeren, für die, die mehr Pflege brauchen, für die, die stärker in der Pflege sind oder für die, die in der mobilen Pflege sind oder die in der häuslichen Pflege sind oder die in der Klinik sind, das sind ja alles einzelne Themenfelder, da könnte man den Schlaf sicherlich auch einzeln anschauen.
Wenn man sich so allein auf die Suche begibt nach Hilfe, ne? Wenn man im Internet nach Hilfe sucht, da kommt ja sehr schnell das Thema Schlafmittel, Nahrungsergänzungsmittel auch auf. Wie stehen Sie dazu? Von denen liest man ja einfach oft. Kann man das ausprobieren oder lieber nicht?
Ja, also grundsätzlich muss man ja erstmal wissen, dass unser Rhythmus, also Serotonin, Licht tagsüber, Vitamin D plus dann die Umwandlung am Abend, 8:30, 9 Uhr, Dunkelheit, dass das praktisch so den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Und leider ist es ja in der Gesellschaft so, dass man es genau umgedreht macht. Also tagsüber hocken wir den ganzen Tag in der Bude, keiner kriegt Licht, wir reden nicht miteinander, wir lesen Zeitung und alles ist gut. Und abends mache ich dann buff die Fernseher an oder das iPad an oder 17 Katzenvideos oder ich telefoniere noch mit jemandem und dann habe ich genau das Wechselspiel in umgekehrter Richtung. Und das hilft natürlich nicht, dem Körper seinen Grundrhythmus zu geben. Und ab dem 50., 55. Lebensjahr sinkt auch der Melatoninspiegel. Und deswegen wird auch ab da dieses Gefühl, ich schlafe so schlecht, immer größer. Und das ist aber nicht schlimm, wenn wir eben wissen, bestimmte Ernährungsstoffe brauchen wir. Die müssen wir einfach in der Nahrung dann auch suchen oder helfen. Also L-Tryptophan, also bestimmte essentielle Aminosäuren brauchen wir. Und die können über die Ernährung dann aufgenommen werden und werden dann umgebaut und umgewandelt. Das wäre toll. Und das wären eben Cashewnüsse, Fischöle, auch Sojabohnen, also Kirschsaft, Banane, also da ist das überall drin. Und wenn ich das regelmäßig zu mir nehme, habe ich auch einen gewissen Pool, aber trotzdem wird es altersbedingt eben abnehmen. Aber ich muss dann trotzdem darauf achten, wie ist meine Ernährungslage, Punkt 1. Zweitens, wie ist Licht? Und drittens, ganz, ganz wichtig, was ist mit meinen Bauhelfern? Also wir brauchen zur Umwandlung und für die Umwandlungsprozesse brauchen wir Bauhelfer und das sind praktisch Nagel und Hammer. Und Nagel und Hammer wären Magnesium und Zink. Also Magnesium und Zink werden im Alter wichtiger für den Umwandlungsprozess auch dieser ganzen Bausteine der Ernährung. Und dann kann ich eben daraus Melatonin umbauen. Wenn ich aber das alles nicht habe, ich habe kein Zink, ich habe kein Magnesium, ich bin total im Mangel, ich bin nicht draußen am Tageslicht und ich esse und trinke meine wichtigen Sachen nicht, ich habe die Nährstoffe nicht mehr, dann wird das alles viel, viel schwieriger und dann supplementieren, also dann wird halt mit Tablettenform oder mit Spray beigeführt und das kann im Alter durchaus sinnvoll sein, weil wir haben einen kleinen Vorteil, je älter man ist, desto mehr ist die Leber schon manchmal ein bisschen kaputt. Und dann bleibt einfach das besser im Körper enthalten. Bei jüngeren Leuten hat das unter 35 meistens eher eine Placebo-Wirkung. Aber bei älteren Leuten kann es wirklich einen Wirkeffekt haben. Und dann kann man mit einem Melatonin-Spray das einschlafen. Wenn es zur richtigen Zeit genutzt wird und wenn ich auch den richtigen Takt finde, so wie M17, dann kann das teilweise mit förderlich wirken, aber nicht als einzigstes, sondern dass man das Schlafbewusstsein trotzdem lebt, die Schlafhygieneregeln trotzdem macht und dann sagt, ich probiere es mal aus, vielleicht hat es bei mir eine Wirkung. Das kann man probieren, aber eben möglichst in Kombination mit auch der Ernährung und der Ernährungslage und dem Licht.
Aber wenn jetzt tatsächlich all das, was wir jetzt hier alles besprochen haben, schon probiert wurde, getestet wurde und trotzdem nach wie vor wirklich massive Schlafprobleme vorliegen, völlig unabhängig von wem, pflegende Angehörige, Betroffene, wer auch immer. Was gäbe es denn jetzt für professionelle Anlaufstellen, wo ich wirklich sage, okay, ich brauche jetzt Hilfe, wo kann ich mich hinwenden, Herr Kampf?
Ja, also es gibt natürlich die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, die ist wirklich für Schlafstörungen die Anlaufstelle Nummer eins. Da sind die zertifizierten und qualifizierten Schlaflabore aufgeführt mit den Schlafmedizinern und da kann ich auch im Schlaflabor einen Check machen. Ich sollte aber, bevor ich das mache, mich wirklich fragen, wo ist meine Hauptbaustelle? Also ist es Körper, Geist oder Seele? Also ist jemand, ist es von der Gemütslage, dass ich abends nicht einschlafen kann? Dann kann ich ja eigentlich auch am Kopfkino arbeiten, weil ich weiß, es liegt praktisch an meiner mentalen Belastung und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich dafür Entspannung sorgen? Ist es wirklich Körper? Habe ich dieses Schnarchen? Habe ich Atemaussetzer? Habe ich vielleicht zuckende Beine oder gibt es irgendwie was mit dem Darm? Dann muss ich natürlich in medizinische Obhut und muss gucken, wie ich Dinge verknüpfe oder ob auch Medikamente notwendig sind. Und da geht das gar nicht anders. Da muss ich professionelle Hilfe haben. Mhm. Und wie ist es praktisch sonst vom Kopf her, das hatten wir besprochen, aber Seele, wenn das Richtung Depressionen und Richtung Gemütsschwankungen geht, auch da brauche ich natürlich Unterstützung. Aber da muss man vorsichtig sein, weil dann können manchmal solche Mittel, steht auch da drin, bei Angstzuständen oder bei Depressionsmitteln steht oft unten drin, kann Schlafstörung verstärken. Und da muss man natürlich gucken, dass ich nicht genau das Gegenteilige mache. Und wenn ich dann sage, oh ja, ich kann ja so schlecht schlafen, jetzt schlafe ich aber praktisch mittags 10 Stunden oder da nochmal 20, dann werden sich bestimmte Bilder einfach verstärken. Also es gibt manchmal da Dinge, die in Kombination passieren und wo man abgrenzen muss. Und da kann ich natürlich zu einem professionellen Schlafcoach gehen. Aber normalerweise braucht man keinen Schlafcoach oder Schlaftrainer. Wenn man bestimmte Rhythmussachen selber macht, dann ist das genauso gut. Ein Schlafcoach wird immer dann interessant, wenn jemand sagt, ich bin ein bisschen faul, ich halte mich nicht an den Rhythmus und ich brauche jemanden, der mich regelmäßig ein bisschen in den Popo kneift und sagt, so jetzt mach aber mal. Und das ist ja nicht böse gemeint, aber wir sind dann eher Begleiter im Prozess für Leute, die dann selber nicht so die Dranbleibe-Taktik haben. Mhm. Und bestimmte Dinge sind ja einfach und sind auch klar, aber anzufangen ist manchmal die Frage, wo fange ich an? Und bei manchen ist es dann das Kopfkissen, bei manchen ist es dann zu klären, ob man mit Schnarchen Probleme hat, bei manchen ist es zu klären, ob man sich einfach nur aufregt. Also vielleicht noch ein Punkt, viele Leute regen sich ja auch auf, wenn man nachts wach wird. Wie oft wird man nochmal nachts wach? Kurzes Quiz hier an meine Kolleginnen hier rechts und links.
Also schon ab und zu mal immer für eine Minute, würde ich mal sagen, so ungefähr 17 Minuten.
Okay.
Schwierig. Ich nehme es gar nicht wahr, dass ich wach werde nachts.
Also. Genau, das ist so dieses Thema. Also wir wachen alle 28 bis 32 Mal die Nacht auf. Der eine mehr, der andere weniger. Und der eine weiß es ganz genau und hat es getrackt und der andere weniger. Aber unter 3 Minuten haben wir so eine Bewusstseinsgrenze. Alles, was praktisch unter 3 Minuten ist, wird gelöscht. Und ist dann gar nicht relevant. Also es kommt aus der Urzeit, wir gucken eigentlich immer, ist ein Feind da, kommt der Säbelzahntiger, will mich irgendjemand entführen oder bin ich noch in der Höhle, brennt mein Feuerholz, ja, nein, löschen, weiter schlafen. In der heutigen Zeit ist dann im Boxspringbett oder in der Federkernmatratze oder in der Gelmatratze oder mit Motorrahmen liege ich dann auch im Bett und denke mir, wie geht's mir eigentlich? Ist es warm? Ist es kalt? Riecht mich was auf? Was ist morgen? Und dann kommt auch dieses, ich sag jetzt mal, nach außen gucken. Und alles, was dann über 3 Minuten ist, da steigere ich mich dann rein und kann mich auch dran erinnern. Mhm. Und wenn ich das weiß, ist das okay. Also im Grunde genommen, wenn einer jetzt hier zuhört und der wird halt 2-3 Mal wach, dann sollte er sich einfach nur denken, okay, der Kampf hat gesagt 28 Mal, 3 Mal bin ich schon wach, hey, noch 25 Mal. Also wenn ich diese Grundeinstellung hätte, wach werden ist kein Feind, sondern wach werden gehört strukturell zum Schlafen dazu, dann ist das nicht so schlimm. Und das kann unter Umständen auch öfter sein, nur wenn es wirklich dann über 3 Stunden ist und das 3 Mal in der Woche und das über 3 Monate und dann immer wieder kontinuierlich und ich kann nicht einschlafen und ich habe da Schwierigkeiten, dann sollte ich mir eben professionelle Hilfe suchen.
Mhm. Genau, aber das ist ja auch noch vielleicht zum Schluss nochmal die Frage an Sie, weil tatsächlich ist ja so, dass gerade pflegende Angehörige ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen, weil sie einen Fokus auf die Person haben, die sie pflegen und sagen, naja, es ist halt so, ich schlafe halt schlecht. Ja. Was würden Sie denen einfach mal so zurufen?
Also denen würde ich zurufen, wenn du selber schlecht schläfst, kannst du nicht mehr gut pflegen. Also ich würde den Fokus umdrehen und sagen, der größte Wunsch, den ja, ich sage jetzt mal, Angehörige haben, ist, dass es praktisch der zu pflegenden Person gut geht. Mhm, und genau. Der zu pflegenden Person geht es dann gut, wenn es mir auch gut geht. Das heißt, ich darf auch mal an mich denken. Ich darf auch mal die Zeit kürzen oder umstrukturieren oder was variieren. Und ich darf auch ruhig meinen eigenen Schlaf in den Mittelpunkt stellen, aber dann vielleicht wirklich im Rhythmus. Und dann schlafe ich vielleicht 4,5 Stunden oder 6 und versuche in meinen 90-Minuten-Wellen zu denken. Oder ich benutze meinen richtigen Einschlafzeitpunkt und gucke dann, wann ich rausgehen kann. Aber ich sollte mir selber vielleicht überlegen, wie kann ich möglichst effektiv sowohl den Schlaf für den zu pflegenden oder für die zu pflegende Person optimieren und was kann ich am Tag machen, damit das abends auch besser klappt. Also das wäre die Aktivierung Tag. Und bei mir selber, wie kann ich meinen Nachtschlaf fördern oder so strukturieren oder mit Powernapping auch tagsüber so ergänzen, dass ich auf mein Minimum komme. Und der Mindestschlaf wäre eben 4,5 Stunden. 6 Stunden wäre neutral null, super. Aber ab 7,5 Stunden hätten wir eine positive Immunabwehrreaktion. Das heißt, das wäre eigentlich unser Zielschlaf, wäre halt 7,5 Stunden. Aber das klappt halt nicht immer.
Mhm. Ja, super. Ich glaube, wir haben heute wirklich viel gelernt. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer viel mitnehmen konnten. Herr Kamps, vielen, vielen Dank für die tollen, hilfreichen Tipps. Ich habe auch was gelernt. Ich werde mir auch ein paar Sachen mitnehmen. Vielleicht so gucke ich nicht mehr jeden Tag, wie lange ich geschlafen habe. Mhm. Genau. Also vielen Dank nochmal und schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr, sehr gerne. Und wirklich, die innere Einstellung macht's und Schlafen ist wichtig. Und man kann aber den Schlaf nur beeinflussen, wenn man am Tag anfängt. Das heißt nicht mit dem Schlaf, sondern schon drüber nachzudenken, welchen Einfluss hat eben der Tag auf die folgende Nacht. Also wenn ich erst im Bett liege und dann denke, ich kann nicht schlafen, dann ist es zu spät.
Also wir haben heute gehört, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben oft mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, ja ganz speziell, wenn es um den Schlaf geht. Mit gezielten Maßnahmen, also von Techniken über Routinen bis hin zu einer angepassten Schlafumgebung, lässt sich aber doch viel verbessern.
Wichtig ist eben zu erkennen, wann der Schlaf schlecht ist und dann entsprechend zu handeln. Hilfe findet man zum Beispiel bei Schlafcoaches, aber auch bei Hausärzten, ja, oder auch in der Pflegeberatung.
Ja, Moment mal, Jette, Pflegeberatung?
Ja, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber manche Situationen, die lassen sich halt einfach nicht so einfach lösen. Gerade nachts, wenn Pflegebedürftige unruhig sind, braucht es manchmal mehr als gute Routinen. Und in einer Pflegeberatung kann man sich noch einmal ganz genau beraten lassen. Welche Entlastungsangebote könnten in Frage kommen oder welche Möglichkeiten gibt es, stundenweise Hilfe auch in der Nacht zu bekommen?
Ja, aber das ist ein guter Hinweis zum Abschluss von dieser Folge, Jette. Also die Pflegeberatung nach § 7a oder auch ein Beratungseinsatz nach § 37.3 sind da tatsächlich gute Anlaufstellen. Wer also merkt, ich kann nicht mehr, der sollte genau vielleicht da ansetzen.
Absolut. Alle Links und Tipps zur Folge finden Sie wie immer in den Shownotes.
Ja, und wenn Sie jemanden kennen, dem diese Folge helfen könnte, dann gerne weiterleiten.
Tschüss und schlafen Sie gut.
Ja, und Servus und bis zum nächsten Mal.